Es freut mich, dass wir unser Studium im Brief des Paulus an die Galater fortsetzen können. Und wir lesen heute die Texte aus Galater 4 ab Vers 8. Aber zu der Zeit, der ihr Gott nicht erkanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch denn nun wieder zu den schwachen und dürftigen Satzungen, welchen ihr von Neuem an dienen wollt? Ihr haltet Tage und Monate und Feste und Jahre. Ich fürchte euer, dass ich nicht vielleicht umsonst habe an euch gearbeitet. Seid doch wie ich, denn ich bin wie ihr, liebe Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir kein Leid getan. Denn ihr wisset, dass ich auch in Schwachheit nach dem Fleisch das Evangelium gepredigt habe zum ersten Mal. Und meine Anfechtungen, die ich leide nach dem Fleisch, habt ihr nicht verachtet noch verschmäht, sondern als einen Engel Gottes nahmet ihr mich auf, ja, als Christus Jesu. Wie waret ihr damals so selig? Ich bin euer Zeuge, dass wenn es möglich gewesen wäre, hättet eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Bin ich denn nun euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Sie eifern um euch nicht fein, sondern sie wollen euch von mir abfällig machen, dass ihr um sie sollt eifern. Eifern ist gut, wenn es immer da geschieht, um das Gute und nicht allein, wenn ich gegenwärtig bei euch bin. Meine lieben Kinder, welche ich abermal mit Ängsten gebäre, bis das Christus in euch Gestalt gewinne. Ich wollte, dass ich jetzt bei euch wäre und meine Stimme wandeln könnte, denn ich bin irre an euch. Wir erinnern uns an den Zustand in den Gemeinden zu Galatien. Da war ein Durcheinander gekommen. Man hat Paulus widersprochen, nachdem er weg war. So wie auch Petrus schreibt, dass in die Gemeinde werden Wölfe kommen, die die Gemeinde zerstören wollen. Und sicherlich, da das Ganze immer ein geistiges Fundament ist, ist die Zerstörung immer eine geistige Sache. Es geht um einen geistigen Kampf. Es geht um die Wahrheit und um die Lüge. Und hier muss Paulus um seine Gemeinde kämpfen. Und er nimmt und schreibt diesen Galaterbrief, um diesen Zustand, diese Unsicherheit, die dort entstanden ist, zu beheben. Und er schreibt ja persönlich, obwohl er nicht im Sinne für sich selbst schreibt, sondern im Auftrage Christi. Der Paulus identifiziert sich so mit Christus, dass er um Christi willen eifert für die Gemeinde. Und das ist schön, wenn jemand eifert um Christi willen in der Gemeinde. Aber die meisten Eiferer eifern nicht um Christi willen, sondern um ihren eigenen Willen. Ja, sie mögen sogar Recht haben auf der theoretischen Ebene. Aber jeder Eifer, der nicht da ist und anstelle Christi ist, so wie er sagt in 2. Korinther 5, wir bitten euch als Stellvertreter Christi, anstelle von Christus, versöhnt euch und lasst euch versöhnen mit Gott. So Paulus schreibt, man hat den Eindruck in einer persönlichen Art und dennoch vertritt er nicht sich, sondern seinen Herrn. Deshalb sagt er, meine lieben Kinder, welche ich abermal mit Ängsten gebäre, bis das Christus in euch Gestalt gewinne. So, der erste Punkt, den ich hier herausarbeiten möchte, ist der Eifer. Dass wir eifern sollen, aber an Christi statt. Wir können das dann sehr persönlich machen. Aber es geht nicht um uns in dem ganzen Eifer. Das muss uns sehr deutlich werden. Sonst sind wir gewalttätige Eiferer. Und gewalttätige Eiferer waren die, die Paulus entgegengetreten sind. Sie hatten nicht den Geist Christi. Sie eiferten, aber sie eiferten nicht fein, sagt er. Sie eifern um euch nicht fein, sondern sie wollen euch von mir abfällig machen, dass ihr um sie sollt eifern. Das heißt, sollen sie von Paulus abfällig werden? Es geht doch nicht um Paulus. Paulus sagt doch klar, ich bin im Auftrag. Aber sie eifern nicht fein, weil sie wollen gegen eine Person vorgehen. Sie wollen sich selbst rühmen mit euch, wie es dann im Kapitel 6 nochmal deutlich wird. Und Paulus sagt, sie eifern nicht fein um euch. Eifern ist gut, wenn es immer gar geschieht um das Gute. Aber nicht nur, wenn ich da bin. So, eifern um den Glauben, eifern um die Gemeinde ist gut. Aber wer steckt dahinter? Welche Motivation? Es gibt so viel Streit in unserer Mitte, so viel Eifer in den Gemeinden. Und es ist nicht ein guter Eifer. Sie eifern nicht fein um euch. Nein, sie eifern es um ihre eigenen Person willen. Und Paulus sagt, ich eifere nicht um mich, sondern damit Christus in euch Gestalt gewinne. Und dieser Eifer ist zwar streng und klar, aber er hat keine Gewalt in sich. Er hat die Autorität der Kraft des Heiligen Geistes in sich, aber da steht kein Zwang dahinter. Da steht kein Drängen im Sinne des Zwanghaften, weil das ist antigöttlich. Und das hatte Paulus nicht. So, ihm geht es in seiner seelsorgerischen, in seinem Wenden an diese Gemeinde, an diese Gemeinde in Galatien, damit Christus in ihnen Gestalt gewinne. So, das ist der erste Punkt. Der zweite ist der, und ich gehe jetzt von hinten nach vorne, wo es darum geht, seid doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Denn ich bin wie ihr. Ihr habt mir kein Leid getan, denn ihr wisset, dass ich auch in Schwachheit nach dem Fleisch das Evangelium gepredigt habe zum ersten Mal und meine Anfechtung, die ich leide nach dem Fleisch, habt ihr nicht verachtet noch verschmäht, sondern als einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, ja als Christus Jesum. Ihr seht wieder die Identifikation. Sie haben ihn nicht aufgenommen als den Paulus, sondern sie haben ihn aufgenommen als Jesus Christus. Wie wart ihr dazu mal so selig? Ich bin euer Zeuge, dass wenn es möglich gewesen wäre, hättet eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Bin ich denn nun euer Feind geworden, dass euch die Wahrheit vorhalt? Die normalen Kommentare haben und geben hier, wenn Paulus sagt, dass er in der Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt hat, geben sie den Eindruck, wenn Paulus als kranker Mann, körperlich kranker Mann, nach Galatien reiste. Oder dort, sogar in der Lektion steht geschrieben, dass auf irgendeine Krankheit er dort länger verweilen musste. All das halte ich für nicht dem Kontext entsprechend. Auch nicht dem Text selbst. Weil er verwendet das Wort Fleisch und das Wort Fleisch beinhaltet den ganzen Menschen. Und er sagt, hier geht es um eine Anfechtung, die gegen die Wahrheit ist, nicht gegen eine Krankheit. Aber so wie Luther es schon sehr schön formulierte in seinem Kommentar an die Galater, so macht er genauso deutlich, dass es hier nicht um eine chronische Krankheit oder irgendeine Krankheit im Körper des Paulus ging, sondern um die Anfechtung, die man erfährt, wenn man das Evangelium verkündigt, wenn man die Wahrheit sagt. Jeder, der verkündigt, wird angefochten. Der eine von dieser Seite, der andere von der anderen Seite. Und als Paulus in Galatien ist, hat er nicht eine Zeit, wo er frei ist von Anfechtung. Die Juden waren auch damals hinter ihm her. Er konnte sagen, ihr habt mich damals angenommen, obwohl ihr den Kampf gesehen habt, um den es geht, den großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Die Anfechtungen, von denen Paulus schreibt, die er hatte, die hat er beschrieben im 2. Korinther 12, wenn er sagt, Vers 10, denn ich bin guten Muts in Schwachheit, in Schmähen, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Beim Paulus ging es nicht um die Schwachheit im Sinne einer körperlichen Krankheit, sondern er sagt hier, Vers 29, Kapitel 11 im 2. Korinther, wer ist schwach und ich werde nicht schwach, wer wird geärgert und ich brenne nicht. So ich mich errühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Denn Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, welcher sei gelobt in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Und davor hat er all das beschrieben, was er so mitgemacht hat. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche, weniger denn 1. Ich bin 3-mal gestäubt, 1-mal gesteinigt, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Und so weiter. Paulus schreibt hier, ihr habt mich aufgenommen. In der Schwachheit nach dem Fleisch, obwohl ihr gesehen habt, welchen Konflikt das Evangelium mit sich bringt. Und ich muss dasselbe auch von meiner Tätigkeit sagen. Nun, ich bin noch in keinen körperlichen Schlägerei hineingekommen. Aber wo immer das Evangelium gepredigt wird, hat es eine Macht. Und jeder, der es annimmt, der wird verändert zum Guten. Der wird so wie die Galater. Er sagt, wie wart ihr dazu mal so selig? Wenn ich sehe die Menschen, die das Evangelium annehmen, wie sich ihr Gesichtsausdruck verändert, nur wenn sie die Wahrheit, die Befreiung vom Irrtum irgendwie ahnen. Und wie selig ist ein Mensch, der aus dieser Not seines Herzens ein Licht sieht am Ende des Tunnels. Aber ist der Kampf zu Ende, wenn man Christus annimmt? Oder muss man weiterhin kämpfen, bis man alles, was noch übel ist und irrtümlich in unserem Herzen entfernt worden ist? Es ist doch ganz deutlich, für Paulus steht es fest. Wir werden in der Schwachheit unseres Fleisches, und das ist nicht unser Körper, sondern unser Wesen, angefochten. Und unsere Schwachheit macht uns, dass wir zu Christus rennen und uns an ihn halten und uns an ihn wenden. Die Schwachheit unseres Fleisches macht uns, dass wir rennen zu ihm, dass er unsere Kraft und unsere Stärke wird. Und das ist das, was Paulus sagt den Galatern. Seid doch wie ich, denn ich bin wie ihr, liebe Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir kein Leid getan. Erduldet die Anfechtung. Geht über sie, lasst weg das, was nicht richtig ist. Lasst euch nicht betreuen, nehmt die Anfechtung in Kauf und gebt nicht nach. Das ist die Botschaft, die ich hier herauslese, die Paulus an die Galater schreibt. Es sind keine Vorwürfe, es sind Ermutigungen, Ermahnungen, in denen er sich selbst als Beispiel gibt und dann sagt, seid so wie ich. Ich gebe nicht auf, gebt auch ihr nicht auf. Lasst euch nicht von den Eiferern in die falsche Richtung führen, sondern steht zur Wahrheit. Und wenn es euch das Leben kostet, ihr habt mir kein Leid getan, wenn ihr euch von mir abwendet, tut ihr mir nicht weh, ihr Lieben. Obwohl ich euch liebe und ich, wie hier sagt, ich bin irre nach euch. Aber mir tut ihr kein Leid. Es geht ja letztendlich um euch und um Christus, dass er Gestalt in euch gewinne. Und damals habt ihr doch gesehen schon, wie ich angefochten worden bin. Ihr habt gesehen die Not, die mich umgibt als ein Diener Gottes. Und ihr habt mich dennoch aufgenommen. Und dieser Ausdruck, ihr hättet eure Augen ausgerupft, sagt doch nicht, so wie mancher Kommentator auch in unserer Lektion sagt, es könnte ja sein, weil Paulus nicht gut gesehen hätte oder diese Augenkrankheit gehabt hätte, hätten sie gern die Augen ausgetauscht. Um das geht's doch nicht. Der ganze Galaterbrief geht nicht um etwas Physisches, sondern um etwas Geistiges. Es geht um den geistigen Kampf zwischen Wahrheit und Lüge. Deshalb sagt er, bin ich euer Feind geworden, wenn ich euch die Wahrheit sage? Es kommt häufig vor, dass mich die Leute ihr als ihr Feind sehen, wenn ich ihnen die Wahrheit vor Augen halte und zeige das Licht der Erkenntnis. Und das ist besonders schwierig für gläubige Menschen. Wenn ich gläubigen Menschen klar machen möchte, dass ihre Krankheit sie sich selbst zufügen durch den Irrtum ihres Herzens, so können sie das kaum ertragen. Weil sie denken, ich habe jetzt so lange Gott gedient und jetzt kommt jemand und bringt mir eine Erkenntnis, die ich noch nicht hatte. Kann sie richtig sein? Ich sprach diese Woche mit einer 74-jährigen gläubigen Frau. Und sie hat eine große Not in ihrem Herzen. Und sie ist sehr krank geworden. Aber sie ist gläubig. Und als ich ihre Geschichte durchnahm und am Ende ihrer Geschichte sagt sie mir, aber du machst mich, dass ich so egoistisch dastehe. Und ich danke Gott, dass das so geschieht. Aber wenn jemand eine Wahrheit bringt und der andere sieht sich in seiner reellen Natur als Egoist, dann tut das natürlich auf den ersten Blick weh, besonders weh, wenn ich schon so alt bin und im Glauben stehe und das noch nicht begriffen habe. Und dann habe ich ihr gesagt, ich weiß, du hast die Wahrheit jetzt erkannt, aber jetzt hast du einen Kampf in deinem Herzen. Du bist mit Gott gegangen diese Jahre, aber du hattest nicht die Erkenntnis über dein Herz, so wie du es jetzt bekommen hast. Willst du jetzt diese Erkenntnis, die dich einen Schritt näher bringt, wegtun? Nur weil es nicht sein kann, dass du so lange Jahre diese Sache nicht wusstest? So wie auf der letzten Freizeit, wo ich war, auch jemand sagte, wir haben in unserem Leben alles falsch gemacht, wenn wir hören, was du verkündigst. So, wir haben eine Essenz nicht verstanden und jetzt kommt das Licht der Wahrheit, jetzt bringt Gott die Reformation, so sage ich es, in unser Herz, in unser Leben. Wollen wir jetzt die Wahrheit ablehnen? Wollen wir denen, die uns helfen, den Finger auf die Wunde zu tun, wollen wir sie als Feinde sehen? Es kann nicht anders sein, man wird angefeindet, obwohl man das Gute will. Und ich sag jedem Menschen, dass seine Krankheit ein Beweis ist, nicht seiner Freiheit, sondern seiner Gefangenschaft. Und dass er aus dieser Gefangenschaft rauskommen kann. Aber das ist manchmal für manche sehr schwierig, weil sie so lange gläubig sind. Und jetzt ist der Kampf da. So manche Patient sieht mich als ein Feind, weil er sagt, du machst mich schuldig. Ich mache niemanden schuldig an seiner Krankheit, weil die Krankheit ist ein Beweis der Unschuld. In dem Sinne, dass ich ein Gefangener bin Und jeder, der blind geboren ist, ist nicht schuldig, dass er blind geboren ist. Und wenn er sich aus seiner Blindheit die Stufe nicht sieht oder irgendein Hindernis und fällt hin und verletzt sich und sogar mit schwierigen Wunden, dann hat er keine Schuld daran. Er ist ja blind. Wir sind nicht schuldig an unseren Krankheiten. Wir verursachen sie uns aber dennoch selbst. Wollen wir dann bleiben, wenn das Licht kommt, in unserer Finsternis? Oder wollen wir sagen, Herr, ich danke dir, du hast mein Herz mir offenbart und jetzt komme ich raus aus der Finsternis meines Herzens. Oh, das Evangelium ist ein Kampf. Und jeder, der es verkündigt, wird in einen Kampf gestellt. Und wir müssen es in der Schwachheit unseres Fleisches verkündigen. Und wir machen Fehler dabei. Und ich denke, auch der Paulus hat so manches in seinem Eifer und in seiner Art aus seinem Fleisch herausgetan, aus seiner irdischen, sündigen Natur. Und ich denke, er hat es auch bekannt. Wir sehen es, wir sind in der Ausbildung, wir sind noch nicht fertig. Aber ich möchte das nur als eine Einführung gegeben haben zu unserem Thema. Mir geht es mehr darum, dass wir verstehen, warum stehen Beschneidung und Halten des Terminalgesetzes im Widerspruch zum Evangelium. Warum, sagt Paulus hier, als zu der Zeit, da ihr Gott nicht erkanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch denn um wieder zu den schwachen und dürftigen Satzungen, welchen ihr von Neuem an dienen wollt? Ihr haltet Tage und Monate und Feste und Jahre. Ich fürchte euer, dass ich nicht viel leicht, vielleicht umsonst habe, an euch gearbeitet. So was meint Paulus über diese Dinge. Ich möchte deshalb aufzeigen, der Ausweg, das heißt der Erlösungsplan, im Schatten und in der Realität. Weil den vergessen wir und kennen ihn nicht im ganzen Zusammenhang. Hier ist Christus derjenige, der durch sein Leben und seinen Tod der Ausweg ist für alle, die blind in diese Welt geboren sind. Er ist der Teich Siloah. Er ist der Gesandte, zu dem jeder hingehen kann und sich waschen kann. Aber nicht von einer Blindheit, die er gewählt hat, sondern von einer Blindheit, in der er hineingeboren ist. Und diese Blindheit zu erklären, ist sehr schwierig, weil der Blinde sieht sich nicht blind. Und deshalb ist die Krankheit und die Gesetze hat Gott gegeben, damit wir durchs Gesetz erkennen unsere Not und zu Christus laufen. Das Gesetz kann uns nie erlösen. Das Gesetz öffnet uns aber die Augen, dass wir sehen unsere Not. Die Krankheit ist der Bruch eines Gesetzes. Es ist deshalb Sünde, weil alles, was Gesetzesbruch ist, ist Sünde. Sie kommt aber nicht, weil ich sie tue, weil ich will, sondern weil ich nicht will. Und so hat Gott in seinem Gesetz, sowohl in dem 10 Geboten, das Grundgesetz aller Wesen, als auch in dem Zeremonialgesetz, den Menschen die Not und auch im Schatten, im Bild, den Ausweg gezeigt. So hier haben wir das Zeremonialgesetz oder die Jahresfeste Israels. Gott hat deutlich gemacht, wie er sein Volk erlöst aus der Not, in die es hineingeboren ist. Und so gab es das erste Fest im Jahr, es war das Passafest. Wir wissen, dass die Kinder Israel zuerst Passa gefeiert haben, als sie aus Ägypten ausgefahren sind. Und diese Befreiung aus der Sünde, aus dem Irrtum, aus der Gefangenschaft, weil Ägypten ist ja nur ein Bild für die geistige Gefangenschaft, die wir alle in unserem Herzen haben. Und das Passa ist die erste Feier, das erste Fest, das diese Gefangenschaft durchbricht. Aber das Lamm, das geschlachtet wurde, hatte doch keine Macht, irgendjemanden zu befreien. Aber es wurde getan, damit man weiß und hinweist auf das Kreuz. Es kommt das Lamm. Die Realität wird kommen. Das wahre Passa der Befreiung, der endgültigen Befreiung aus unserem Herzen ist vor uns. Dann war das Fest der ungesäuerten Brote, das fing einen Tag danach an. Und die ungesäuerten Brote gingen eine Woche lang. Auf den Tag darauf gab es die Erstlingsgarbe, die musste gewebt werden vor dem Herrn. Dann gab es das Speisopferfest, später das Pfingstfest, das 50 Tage nach der Erstlingsgabe stattfand. Dann gab es nach vielen Monaten im 7. Monat das Trompetenfest. 10 Tage wurden die Trompeten geblasen und nach 4 Tagen gab es den Versöhnungstag. Gleich darauf, nach den Trompeten, kommt der Versöhnungstag. Und dann das Laubhüttenfest, was eine Woche hielt und den ganzen Erlösungsplan abschloss. Das war der Ausweg, der Plan der Erlösung, im Schatten dargestellt, ein wenig im Überblick nur. Und hier ist Christus, der alle Symbole dieses Schattens zur Erfüllung bringt. Er ist der Verheißene. Er ist der Same, wir haben gesehen, er ist der verheißene Same, den Gott verheißt im 1. Buch Mose 3, Vers 15. Er ist der Gesandte, er ist Siloa, er ist der Messias, wie wir auch immer ihn nennen wollen. Er ist der Verheißene, der da kommen sollte, der Inhalt dieser ganzen Symbole ist. Er ist der Glaube. Wir wissen ja, wie Paulus hier schreibt im Kapitel 3, also, Vers 24, ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum, dass wir durch den Glauben gerecht würden. Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Das heißt, jetzt wo der Glaube gekommen ist, können wir das Gesetz halten. Wir sind frei vom Gesetz. Wir sind nicht mehr dem Gesetz versklavt, dass wir es nicht halten können. Wir sind nicht mehr in dem Misstrauen Gott gegenüber, was den Gesetzesbruch brachte. Der Glaube, Christus ist der Glaube. Er ist der Anfang und Vollender des Glaubens. Wir können nur durch seinen Glauben selig werden. Sein Glaube muss mein Glaube werden. Er ist der, wo sich der Glaube offenbart hat, werden wir freie Wesen, wo wir doch geknechtet waren unter der Sünde und hatten keinen Ausweg, bis er nicht kam. Weil hier im Alten Testament waren die Menschen natürlich auch gläubig. Ein Henoch war lange vor Christus vollkommen geworden. Aber das alles im Glauben an ihn, an den Verheißenen, der Glaube sein sollte. Es gab immer nur eine Erlösung durch Glauben. Es gab nie eine Erlösung durch Werke oder durchs Gesetz. Das gab es nie. Deshalb müssen wir verstehen, das Gesetz ist das, was uns zeigt, unsere Not. Und es gibt nur eine Lösung. Und die haben wir in unserem Herrn. Er ist der Glaube. Durch ihn überwand Henoch, durch ihn überwand Moses, durch ihn überwand Hiob und durch ihn überwand der Elia, der zum Himmel genommen worden ist, so wie Henoch. Es ist der Glaube. Aber er war noch nicht offenbart. Deshalb konnten die Menschen 4000 Jahre von dem Sündenfall bis zu kommen Christi dennoch glauben, weil sie hatten ein Bild dafür. Aber das alles sollte hier durch gezeigt werden. Und indem die Menschen diese Feste feierten, haben sich doch nicht auf die Feste gestützt, sondern auf den, der da kommen soll. Aber das haben sie nicht verstanden. Und so, als Christus kam, als er, der die Offenbarung aller jüdischen Feste ist, der die Realität ist, ihn haben sie nicht erkannt. Und er kam genau zur richtigen Zeit. Er kam zur Zeit des Passas. Das Kreuz ist das Passafest. Christus ist der Befreier aus der Sklaverei der Sünde, der Unfähigkeit des Haltens des Gesetzes, der Verdammnis vom Gesetz. Christus ist der Erbe. Ja, in dem Bild, das wir letztes Mal gesehen haben, haben wir gesehen, er ist der Erbe. Christus ist der Lebendige, der Auferstandene. Christus ist das Lamm, das da geschlachtet worden ist, wie der Johannes schreibt in Offenbarung 13, von Anbeginn der Welt. Ja, seitdem gilt dieses Lamm. So, warum erkannten die Juden nicht das Passafest? Warum erkannten die Juden nicht Christus? Weil er kam genau zu dem Zeitpunkt, der vorausgesagt wurde. Er starb. Als er starb, war der Übergang zwischen dem Zeremonialgesetz, dem Schatten, in die Realität gekommen. Kein Opfer war mehr notwendig. Kein Fest musste mehr gefeiert werden. Es hatte die Erfüllung aller Feste, aller Symbole begonnen mit dem Passafest. Und in Christus, als Christus aufersteht, ja, auferstehen mit ihm, die Erstlingsgabe, es ist genau der Auferstehungstag, es ist der Tag, an dem die Erstlingsfrucht gewebt wurde vor dem Herrn. Das war alles passiert vor ihren Augen während des physischen Zeremonialgesetzes. Während dieses Festes kam der Übertritt vom Bild, vom Schatten zur Realität. Warum haben die Juden es nicht erkannt? Weil sie den Glauben nicht, weil sie das ganze Konzept Gottes nicht verstanden haben, weil sie nicht verstanden haben, dass in ihren Herzen etwas da ist, was schlecht ist und was ans Kreuz muss. Sie haben immer nur ihr Umfeld verändern wollen, so wie wir heute auch. Wir sehen nicht, dass das Problem in uns liegt. Aber schauen wir uns die Heiden an. Die Heiden und ihr Götzendienst. Weil die Galater waren ja Heiden. Sie haben götzendienische Feste und Opfer gefeiert davor. Und er sagt, und jetzt vergleicht er den Rückgang zu den jüdischen Opfern und Festen und stellt sie gleich mit ihren eigenen Festen, die sie gefeiert haben. Nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch denn um wieder zu den schwachen und dürftigen Satzungen, welche ihr von Neuem an dienen wollt? Das heißt, wenn ein gläubiger Heide, der zum Christus zum Kreuz kommt, der durch den Glauben befreit wird, wiederum zurückgeht und den Schatten feiert, nämlich die Beschneidung und die Feste, die Jahre, wie es hier steht, ihr haltet Tage und Monate und Feste und Jahre, dann ist das so wie Götzendienst. Deshalb kann Paulus dann später in 5 sagen, so besteht nun in der Freiheit, das mit uns Christus befreit hat, und lasset euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wo ihr euch beschneiden lasset, so nützet euch Christus nichts. Ich zeuge aber mal an dem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid von der Gnade gefallen. Wir aber warten im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, der man hoffen muss. Und das ist mir wichtig, dass wir verstehen. Hat am Kreuz die Befreiung begonnen oder ist sie geschehen? Nun, am Kreuz ist in Christus Adam, der Christus geworden ist, ist am Kreuz und durch die Auferstehung eine neue Kreatur geworden. Das Werk der Neuschaffung eines des Menschen, des Menschengeschlechts, des Adams, ist am Kreuz geschehen. Aber das Werk, das noch vollbracht werden muss in den Nachfolgen, in den Miterben des Kreuzes, ist noch nicht geschehen. Der Erbe ist vollkommen gemacht durch sein Leben, durch sein Sterben und durch seine Auferstehung. Aber die Miterben sind noch nicht fertig, denn wir aber warten im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, der man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. So, die Neugeburt ist das, was wir am Kreuz erfahren. Ob Jude oder Heide. Denn Nikodemus kam zu Jesus und Jesus sagte ihm: Nikodemus, du bist verloren. Du bist ein Jude, du hältst dich an diesen ganzen Gesetzen, bist fein und klar. Aber wenn du nicht von oben geboren wirst, nützt dir das Ganze nichts. Ist es nur eine Form. Dein Leben in seinem Innersten ändert sich nicht. Und der Nikodemus hat es verstanden, als es Jesus sah am Kreuz. Da ist ihm das Licht aufgegangen, genauso wie es ihm Jesus 3 Jahre vorher gesagt hat. Und dann hat er die Wahrheit ergriffen. Und seitdem war das Kreuz seine Not, sein Kampf, seine Anfechtung. Genauso wie Paulus haben sie alle leiden müssen unter der Anfechtung des Kreuzes. Aber was passierte nach dem Kreuz? Das ist das, warum sind wir noch hier? Warum ist das Ganze noch nicht zu Ende? Warum musste das Ganze noch so lange gehen? Weil die Vervollkommnung, ich sage jetzt mal, die Gestalt Christi noch nicht sofort bei der Neugeburt da ist. Deshalb geht Jesus Christus in den himmlischen Tempel, um das zu tun, was hier im Schatten vorgezeigt ist. Das Werk ist am Kreuz noch nicht vollendet. Christus hat noch nicht Gestalt in uns gewonnen am Kreuz. Am Kreuz beginnt es in meinem Leben erst. So muss uns der hohe Priester im Himmel hier auf Erden heiligen. Und das tut er durch seinen Geist, den er uns gesandt hat. Und sein Geist sendet er am Tag und im Augenblick, wo er seine hohe priesterliche Tätigkeit im himmlischen Heiligtum annimmt. Und das ist 50 Tage nach seiner Auferstehung ist er im Himmel und fängt seinen hohen priesterlichen Dienst an und gießt den Heiligen Geist auf sein Volk aus. Jetzt seid ihr Missionare. Jetzt beginnt ein Werk in dieser Welt, dass das Licht des Evangeliums gehen soll bis an die Enden der Erde. Pfingsten ist die Einweihung des Heiligtums im Himmel und findet hier auf Erden statt durch die Ausgießung des Geistes Christi, des Heiligen Geistes, der ja das Leben Christi in uns bringt, damit wir auf einem Weg nach vorne gehen. Und dann kommt das Blasen der Trompeten viele Jahre danach, 1834. Genauso wie im Bild geschieht es auch in der Realität. Die Geschichte beweist es. Und dann kommt 1844. Das ist der Versöhnungstag, der hier genau gleich anschließend nach dem Blasen der Trompeten festkommt. Die Trompeten waren 10 Tage lang. Somit kam danach der Versöhnungstag. Hier findet der Versöhnungstag statt. Wann endet er? Er endet mit Jesu Wiederkunft. Mit seinem Hinaustreten aus dem Tempel. Ein bisschen vorher. Wann wird das sein? Ich habe hier ein Fragezeichen geschrieben. Sehr bald. Und dann bleibt nur noch ein Fest übrig. Und das ist das Laubhüttenfest. Und das kommt sofort danach. Auf dem Weg von der Erde zum Himmel, wo wir noch nicht angekommen sind, werden wir 7 Tage Laubhütten feiern. Wir sind befreit. Wir sind aus Ägypten raus. Aber wir haben das Ziel des Landes noch nicht erreicht. Das ist das Laubhüttenfest. Es ist das Fest der Freude. Jeder Kampf ist gekämpft. Alles ist vorbei. Aber wir sind noch nicht in unserer Heimat. Der Hohepriester hat ein Werk zu tun, damit Christus Gestalt annimmt in den gläubigen Juden und Heiden. Es ist nämlich egal, was du bist, ob Jude oder Heide. Die Gesetze, die Haltung einer Form kann dich nie von deiner Finsternis und von deiner Blindheit befreien. Christus allein kann dich befreien. Und ich bin dankbar als Arzt, dass ich das Gesetz habe, dass ich die Krankheit habe, das uns offenbart, die Not und uns hinweist und bringt zum Kreuz. Weil die Lösung und die Heilung der Krankheit ist nicht das Gesetz. Es ist Christus, der mich befähigt, das Gesetz wieder zu halten. Es ist Christus, der mich aus der Blindheit herausführt, der mir die Augen öffnet. So hier ist die Arbeit unseres hohen Priesters. Er arbeitet hier an unseren Herzen, weil er möchte, dass endlich Christus Gestalt annimmt in unserem Herzen, dass wir endlich zum Mannesalter Christi anwachsen, weil darum geht's. Dieses Mannesalter gilt's zu erreichen. Ich will's erreichen. Und erst wenn dieses Mannesalter erreicht ist, wenn die 144.000 fertig sind, dann kann das Licht in diese ganze Welt gehen. Und dann werden wir genau das erfahren. Auf der einen Seite die starke Kraft Gottes durch den Heiligen Geist, aber in Menschen, die es darstellen. Ich habe heute Morgen gelesen in meiner Andachtszeit einen Satz. Und ich lese nicht viel. Mir reicht ein Satz und mit dem kann ich gehen. Und nachdenken. Ein billiger, ich übersetze aus dem Englischen, a cheap Christian character, ein billiger christlicher Charakter, tut der Welt mehr Schaden wie ein weltlicher Mensch. Das heißt, ein schwacher, in dem Sinne ein nicht Christus darstellender Charakter, eines Menschen, der behauptet, er ist ein Christ. Ein nicht adäquates Vorbild macht mehr Schaden wie ein Weltlicher, der völlig in der Welt lebt. Und das ist die Wahrheit. Ein militanter Christ, ein gewalttätiger Christ macht mehr Schaden in Gottes Werk, wie jeder weltliche Mensch je tun könnte. Ein Christ, in dessen Herzen nicht die Liebe Gottes wohnt und immer stärker wächst. Der Christ macht der Welt nichts Gutes. Und ich bin in meinem Herzen auch häufig böse, aber ich, was heißt böse, ich bin in meinem Herzen geärgert, zornig. Und ich hoffe, es ist ein göttlicher Zorn gegen die Unwahrheit. Weil sollen wir verschweigen die Wahrheit? Ich sehe Menschen, die sich nach den äußerlichen Regeln halten. Sie halten sich als Vegane. Sie verkündigen irgendeine Gesundheitsbotschaft unter einem gewissen Namen. Und diese Gesundheitsbotschaft verkündigen sie, aber gleichzeitig haben sie die Liebe nicht. Was nutzt es denn, dein Essen und Trinken? Was nutzt es, dass du dich hältst an deine starken äußerlichen Formen? Und die Liebe fehlt dir. Es ist erstaunlich, Und ich sehe sie vor mir, ich habe sie bei mir in der Praxis und ich begegne sie, wohin ich gehe. Diese strenggläubigen Menschen, die sich an die äußerste Regel der Kleidung und des Essens halten, aber die lieblosesten und die herrschsüchtigsten sind. Sie knechten ihre Ehefrauen und sie knechten und kriegen. Sie sind aber die Verkündiger der Wahrheit. Es ist ein größerer Schaden, entsteht durch sie, wie durch die Weltlichen. Werde ich jetzt ein Feind, wenn ich die Wahrheit sage? Nein. Ich muss die Wahrheit sagen. Wir müssen zur Wahrheit stehen. Das Einzige, was zählt, und was wirklich beweist, dass wir Christen sind, dass wir mit Gott verbunden sind, dass Christus und der Glaube Christi in uns Gestalt gewinnt, ist die Liebe. Aber sie scheint ausgeklammert zu sein in unserer Gesundheitsbotschaft. Sie ist gar nicht drin. Der Charakter derer, die sie verkündigt, bringt der Welt mehr Schande, mehr Schaden. Wie ein Weltlicher. Meine lieben Kinder, sagt Paulus, welche ich abermal mit Ängsten gebäre, bis das Christus in euch Gestalt gewinne. Wir aber warten im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, der man hoffen muss. Wann wird sich denn unsere Gerechtigkeit offenbaren? Zeigt sie sich jetzt? Nein. Wir arbeiten, wir haben eine Verbindung durch den Heiligen Geist zu unserem Hohepriester und wir arbeiten mit ihm zusammen an der Umwandlung unseres Wesens, dass wir eines Tages nicht mehr mit einem schwachen, ich sage es mal nicht mit einem inadäquaten Charakter vor der Welt stehen, sondern der Charakter und die Botschaft sind eins. Wenn das Gott erreicht hat und eine Menge von Menschen hat, mit denen er das zeigen kann, dann kann er der ganzen Welt seine Liebe offenbaren. Und dann kommt das Ende. Und es wird kommen in unserem Tag. Wo willst du sein? Willst du mitarbeiten bei dieser oder nicht? Ich möchte unter ihnen sein. Ich möchte, dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Ich will nicht das Unwesentliche haben. Ich möchte nicht zurückkehren zu den Bildern des Glaubens, sondern ich möchte hin mich wenden zur Realität. Ich möchte leben in der heutigen Zeit, nicht in der Schattenzeit. Deshalb, wenn wir zurückgehen zu den Festen, wenn wir zurückgehen, ist es so wie Götzendienst. Wenn wir denken, die Beschneidung hat je eine Wirkung gehabt, sie war doch nur ein Zeichen der Gefangenschaft und des Kreuzes. Wieso hat man das nicht verstanden? So lasst uns all diese Dinge zusammenfassen und in unseren Herzen uns fragen, sind wir mit Christus verbunden und arbeiten wir mit ihm, dass er in uns Gestalt gewinnt, bis er eines Tages, er und ich, denselben Charakter haben. Dasselbe Wesen, denselben Glauben, dieselben Gebote halten können und dieselbe Geduld haben, die er hatte. Das ist nur durch ihn möglich. Und nur unser Charakter beweist es, ob wir es verstanden haben, ob wir es umsetzen oder nicht. Wenn deine Religion dir nicht das Herz verändert, wenn die Religion uns nicht befreit aus der Abhängigkeit zum Menschen, wenn wir nicht die friedevollsten, geduldigsten und freundlichsten werden, die Gott hat auf dieser Erde, dann ist unsere Religion nichts Nutzer. Wenn unsere Religion uns nicht zu den Weisesten macht in dieser Welt, zu denen, die den Weg kennen, zu denen, die wissen, Unterscheidung zu machen zwischen Evangelium, zwischen Gesetz, zwischen Gnade, dann was, wozu nutzt uns Christus? Dann nutzt er uns nichts. Möge Gott uns die Gnade geben und mögen wir uns alle uns sehr ernst fragen und hinterfragen. Wo stehen wir? Welchem Evangelium gehen wir nach? Es gibt ja nur eins. Nur eins reinigt uns von der Sünde. Nur eins tötet das Ich im Herzen. Alle anderen tun es nicht. Das ist das Zeichen. Wenn du erkennst, dass in deinem Herzen dein Ich getötet wird, dass du sanftmütig wirst, dass du demütig und freundlich wirst zu denen, die nichts verdienen, diese Freundlichkeit, dann weißt du, du bist unterwegs, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn du aber hartnäckiger wirst, wenn du störrischer wirst, wenn du herrschsüchtiger wirst, dann weißt du, dann ist dein Evangelium ein falsches. Möge Gott uns diese Unterscheidungskraft schenken und den Sieg, dass wir seinem Namen durch unser Wesen und durch unser Reden die volle Ehre geben. Amen.